BOGs sind wertbeeinflussende Umstände des einzelnen Wertermittlungsobjektes, die erheblich vom üblichen Umfang abweichen und denen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteinfluss beimisst. Und das finde ich, das war in der Sachwertrichtlinie so schön geschrieben, weil hier auch schon gesagt wurde, die erheblich vom üblichen abweichen. So, und jetzt muss man sich schon die Frage stellen, wäre denn zum Beispiel eine Dachgaube etwas, was erheblich vom üblichen abweicht?
Vermutlich nicht.
Genau.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Und mein Name ist Patrick Bayer. Herzlich willkommen, Anne. Heute gar nicht im Knackskostüm.
Weil ich gestehe, da muss ich jetzt mal ganz kurz eine Lüge von mir aufräumen. Es war kein Knackskostüm, es war ein Pilzkostüm. Kennt ihr diesen PS-Los-Pilz von der Sparkasse? PS-Lose?
Oh, den kenne sogar ich.
Genau. Weil den aber nicht viele kennen, da komm, schreib's Knackskostüm. Aber Knacks war tatsächlich zu meiner Zeit damals gar nicht mehr so ein Thema. Also bei uns waren es die bekloppten PS-Pilze und ich war zu klein für das Kostüm. Und dann hat man mir diesen Hut aufgesetzt, diesen 1,20 Meter Durchmesserhut und habe ich nichts mehr gesehen. Und so hat man mich über den Parkplatz vor der Filiale laufen lassen. Also es ist tatsächlich nur noch Gottes Segen zu verdanken, dass ich heute hier sitze und nicht.
Wenn ich mich recht erinnere, ein Fliegenpilz, richtig?
Natürlich, selbstverständlich. Hm. Ja, am beklemmendsten war der Moment, als ich mit diesem Fliegenpilzkostüm vor der Sparkasse langlatschen musste und mich ein Kunde gefragt hat, ob er von mir Geld kriegen kann. Und sagte, nein, Sie müssen bitte in die Filiale gehen. Dann schrie er mich an, die Frauen haben ja alles weggenommen. Ich habe nichts mehr. Also ihr seht schon, so eine Sparkassenausbildung ist nichts für Weicheier. Nee, also da wird man geprägt, wird man gebrochen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja?
Nee, welches
Kostüm? Welches Kostüm
hast du so getragen? Gibt es Fotos?
Bestimmt irgendwo wird es eins geben. Ich muss aber gestehen, nachdem man dann festgestellt hat, ich bin zu klein für dieses Kostüm, hat es dann mein Azubi übernommen. Und die Art, oh Gott, das wollte ich halt fast fluchen, der arme Mensch hat so schlimm geschwitzt drin und er musste da 8 Stunden drin ausharren. Ja, also geht zur Sparkasse, haben sie gesagt, ne? Oh, ich habe hier so eine Fliege. Ganz schwierig. Was für Kostüme dürftest du denn schon in deinem Leben so tragen?
Tatsächlich noch überhaupt gar keins, weil ich immer zu dick war.
Guck mal, nicht mal zu klein, hat mir auch nichts genützt.
Wir sollten es doch mal mit gemeinsamen Kindern probieren, hör mal, die werden richtig gut. Klein und dick.
Aber, nee, Moment, dann sind sie immer davor gefeilt, irgendwann, wenn die Knackskostüme zurückkommen, wenn ich mal Kassenwelt Knackskostüme anziehen zu müssen. Weil ich glaube, heutzutage kann man da bestimmt irgendwie was, weiß ich nicht, im Rahmen von irgendwelchen Gleichstellungsgesetzen dazu sagen. Vielleicht sollten wir, das habe ich ja dann auch überlegt, es wurde auf LinkedIn dann 500 Euro für ein Bild von mir im Knackskostüm geboten. Und hätte ich es gehabt, wie gesagt, ich bin ja so jemand, ich schäme mich ja für nichts, ich hätte es ja hochgeladen, wenn ich wüsste, wo es wäre. Ich habe jedenfalls überlegt, was für ein Maskottchen würde zu uns passen?
Zu uns?
Ja, so laufender Gliedermaßstab oder? Nee.
Ich finde, unser Firmenmerch ist schon super. Ich finde, als nächstes sollten wir uns so ein kariertes Sakko mit Lederbesatz an den Ärmeln und unserem Firmenlogo draufdrucken lassen, damit wir auch ja endlich geil. Mal wieder ernst genommen werden hier.
Stimmt, zum nächsten Kongress. Oh, da können wir dann jetzt bin ich raus. Ich stelle es mir gerade vor. So, ihr Lieben, also wir freuen uns total, dass ihr wieder mit am Start seid.
Man kann schon merken, wir haben heute das Thema BOGs für uns auf den Schirm genommen. Heute ist alles ein bisschen anders.
Konnte man das jetzt merken? Das war eine hervorragende Bestimmt. Überleitung, die war katastrophal. Aber ich nehme sie danke. Auf, ihr Lieben.
Danke für nichts.
Ja, genau. Ich würde ja nochmal nach dem Highlight fragen. War das Highlight schlichtweg die Idee von mir im Knackskostüm? Wahrscheinlich nicht. Pilzkostüm.
Mein Highlight letzte Woche, das weiß ich nicht, ich war ja quasi auf Reha gedanklich, nachdem ich aus dem Springnetter Sommercamp zurückkam und dann ja auch gleich Kinderwoche hatte und auch noch kranke Kinder hatte und noch Kita-Ausfall hatte. Und ich bin froh, dass ich hier heute Morgen sitze, also frag mich bitte nicht nach meinem Highlight.
Also ist das dein Highlight?
dass ich hier sitze. Ja.
Ich gratuliere dir. Nein, das ist wirklich eine Leistung. Also ich mag es mir auch. Das tut mir leid, ich habe hier die ganze Zeit...
Eine Fliege, ne?
Ja, so eine Bürofliege. Weiß ich nicht. Felix, meine Bürofliege.
Jetzt, wo du auf dem Land wohnst.
Ich bin ja im Büro.
In Gera. Ja, die hast du mitgenommen wahrscheinlich. Naja.
So, BOGs. Ich bin mitgefahren, BOG. Die folgt mir überall.
Schädlinge.
So. Ja, nein, also ganz kurz zur Ursächlichkeit meiner Frage. Und zwar,
bitte.
BOGs sind ja, wie man sie ausgesprochen stinkt, ich bin völlig irritiert, besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale. So.
Korrekt.
Jetzt ist aber, korrigiere mich gern, nirgendwo das Ganze vollkommen abschließend geklärt, was überhaupt in BOGs reinfällt. Ja, also ich kenne Kollegen, die sagen auch, da packe ich alles rein, was woanders nicht reinpasst. Aha. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt passt oder nicht. Dann gibt es ganz, ganz viele Diskussionen immer, wann ist ein besonderes Bauteil in den Herstellungskosten zu berücksichtigen, wann kommt es in die BOGs. Wann packe ich in der Garage in die Herstellungskosten, wann packe ich es in die BOGs. So. Und weil ich persönlich dann auch immer an meine Grenzen gerate, wenn ich mir den, Achtung, Paragraphen 8 in der Immowert V anschaue, in Kombination mit der Immowert A, die das ja trotzdem etwas einkesselt auf Liquidationsobjekte, wirtschaftliche Nutzbarkeit, Bauschäden, Baumenge etc., trotzdem ganz häufig an meine Grenzen gerate. Und deswegen glaube ich, weil uns ja auch viele junge Kolleginnen und Kollegen hören, wäre es vielleicht ganz cool, mal heute so eine Erklärbär-Folge aufzunehmen. Und deswegen gebe ich das Wort jetzt an dich, du Erklärbär. Vielleicht das Erste, was dir dazu einfällt, zum Thema POGs, BOGs, wenn du meine Herausforderungen so gehört hast.
Also erstmal, also ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin jetzt ein bisschen gerührt. Du hast dich auf diese Folge so richtig vorbereitet mit Paragraphen und so.
Achtung.
Anne.
Ich habe, also, jetzt pass mal auf.
Ist das schön?
Ich habe erstens ja auch sowas wie zumindest ein bisschen schon in dem Bereich zu tun gehabt. Und B, durch meine sehr lieb gewonnene Tätigkeit in der Sachverständigenausbildung habe ich das ganz häufig auf dem Tisch und ich will ja von dem, was ich erzähle, so Ahnung haben. Und ich würde sogar sagen, ich glaube nicht, dass ich es falsch mache in der Praxis, aber manchmal fällt mir diese Argumentationsgrundlage, wann packe ich jetzt so eine Garage in die Herstellungskosten und wann schmeiße ich die mit einem sachverständigen Zeitpferd in die BOGs mit rein, echt an meine Grenzen. Ich habe tatsächlich beides schon gesehen. Ich habe in meiner Ausbildung sogar mal einen Part gehabt, da hat man Gauben, Hauseingangstreppen, Kelleraußentreppen auch, also kann man auch in die BOGs verwursten. Habe ich seitdem nie wieder gemacht tatsächlich. Aber es geht, also erzähl doch bitte einfach mal, hilf mir.
Ja, okay. Also, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Also dieser Struggle, den du da gerade beschreibst, der kommt ja eigentlich, wenn man das so will, ursprünglich, also zumindest in neuerer Neuzeit aus der Sachwertrichtlinie noch.
Ah.
Genau, und da war es so, ich habe die gerade jetzt mal hier aufgemacht, ich versuche gerade mal den entsprechenden Passus zu finden, weil ich ja natürlich nicht so vorbereitet bin wie du.
Toll.
Aber genau, bei den Herstellungskosten war es so, dass besondere Bauteile und besondere Einrichtungen erstmal in den NHK im üblichen Umfang enthalten waren. So.
Okay.
Und darauf fußen auch noch einige Sachwertfaktormodelle zum Beispiel. Also nehmen wir mal das Thema Hamburg wieder auf. Da sind ja zum Beispiel besondere Bauteile und besondere Einrichtungen nicht gesondert zu berücksichtigen.
In Thüringen auch, tatsächlich. Also nicht grenzenlos, aber sowas wie Hauseingangstreppe, Kelleraußentreppe, Hauseingangsüberdachung, das ist auch bereits abgegolten und nicht separat zu berücksichtigen.
Ja, genau. Und das kommt im Prinzip immer noch aus genau diesem Punkten. Und das ist letzten Endes der Grund, warum wir diesen Struggle eigentlich damit haben. Was wird erfasst und was wird nicht erfasst? So, jetzt kann man erstmal sagen, die Grundregel ist, frag beim Gutachterausschuss nach, ob die bei der Ableitung der Sachwertfaktoren oder bei der Auswertung der Kaufpreise, was haben die reingenommen, was haben sie nicht mit reingenommen, als üblich. Ja. In der Immowert V steht ja jetzt zum Beispiel drin, im Paragraphen 36, von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile sind durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten zu berücksichtigen.
Also nicht in die BOGs dementsprechend, korrekt?
Ja, grundsätzlich ist das erstmal so. Ja, das heißt aber auf der anderen Seite, dass ich ja gerade nicht so weiß, was ist denn da jetzt eigentlich gerade Phase? Also hat der Gutachterausschuss das Modell schon geändert oder noch nicht geändert? Ja, das erkennt man natürlich so ein bisschen an der Modellbeschreibung. Aber grundsätzlich glaube ich, dass sich nicht unbedingt die Arbeitsweise verändert hat, wenn du weißt, was ich meine. Also wenn Sachverständiger seit 20 Jahren gefühlt bei der Ableitung oder bei der Auswertung der Kaufpreise oder ein Mitarbeiter des Gutachterausschusses die Gauben in die BOGs genommen hat weil, ne, und vorher rausgerechnet hat, dann wird er das vielleicht auch weiter tun, das weiß ich nicht. Und deshalb muss man, finde ich, da immer mal fragen.
Also irgendwie kehrt alles im Leben der Immobilienbewertung immer auf dieses Modell zurück.
Immer auf die Modellbeschreibung. Ja. Ja, das ist tatsächlich leider wirklich so.
Und wie, also das Thema, was man ja auch ganz häufig hat, vielleicht noch erklären dazu, ist ja auch mal dieses Thema Zeitwerte. Ja, weil viele tun sich schwer, wann, auch gerade in Übungsaufgaben, berücksichtige ich die Bauteile mit ihren tatsächlichen Herstellungskosten und wann halt nur mit den Zeitwerten. Ja, das ist ja auch nochmal so ein bisschen getrennt zu sehen, wann ich letztendlich diese Herstellungskosten, auch selbst wenn ich sie in den Herstellungskosten berücksichtige, dazu rechne. Mache ich das vor der Alterswertminderung oder mache ich das danach? Was ich noch viel, viel schwieriger finde.
Es gibt ja dazu auch noch übrigens die Theorie, dass ja nochmal die Anpassung der BOGs separat erfolgen muss, die Marktanpassung der BOGs. Ne? Das ist ja nochmal ein weiterer Punkt. So, und jetzt müssen wir das Ganze erstmal irgendwie aufräumen, während ich immer noch verzweifelt suche. Ich habe mittlerweile, glaube ich, jetzt im Laufe dieser Aufnahme auch das Gefühl, dass es gar nicht in der alten Sachwertrichtlinie stand, sondern in der alten Immowert-V. Aber ich suche noch. Ich werde das hier finden. Ich habe das so oft unterrichtet, ohne zu wissen, wo es steht. Deshalb werde ich jetzt einfach mal recherchieren.
Wunderbar, ich freue mich, dass wir jetzt hier mal so einen Grundsatz aufstellen und dann können wir mal sagen, Herr Bayer hat gesagt, ja, in der Folge über die BOGs. Darf ich dich parallel schon mit einem anderen Thema belästigen oder soll ich irgendwas Stumpfes erzählen, während du recherchierst?
Nee, mach ruhig, ich höre dir ja zu. Ich bin ja bestimmt hier sowas wie heißt das? Multitasking und so.
Wärst du eine, nee, das wäre sexistisch, das zu sagen.
Danke.
Kein Problem. Garagen, Carports.
Ja.
Punkt. Was macht man damit? Und zwar folgendes.
Garagen. Stopp. Oh. Ich bin fündig geworden. Paragraph 22, alte Immowert-V. Normalherstellungskosten sind die Kosten, die marktüblich für die Neuerrichtung einer entsprechenden baulichen Anlage aufzuwenden wären. Mit diesen Kosten nicht erfasste einzelne Bauteile, Einrichtungen oder sonstige Vorrichtungen sind durch Zu- und oder Abschläge zu berücksichtigen, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht.
Das bedeutet, habe ich ein besonderes Bauteil, das nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht, muss ich es in die BOGs packen.
Falsch.
Na toll.
Pass auf, ich lese dir den Satz nochmal auch für alle Hörerinnen und Hörer. Mit diesen Kosten nicht erfasste einzelne Bauteile, Einrichtungen oder sonstige Vorrichtungen sind durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Das bezieht sich auf die Zu- und Abschläge.
Aber die marktüblichen Zu- und Abschläge gibt es doch erst seit der neuen Immowert-V, dachte ich.
Tja, jetzt hast du was gelernt. Die marktüblichen Zu- und Abschläge nach § 7 Absatz 2 Immowert-V ist nochmal ein separater Punkt, wo es ja um die, ich sag mal, nachträgliche Marktanpassung geht.
Achtung, ja? Jetzt, also absoluter Dummmoment, Verzeihung, aber heißt das jetzt...
Ach, ich liebe das. Wir sind genau auf dem Niveau, auf dem wir, ich das, ja, so.
Ja. Prima, ja, roasten wir mal ein bisschen die Anne. Heißt das jetzt, also nach dieser Interpretation des Satzes, und ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden dazu Feedback kriegen, wenn wir das veröffentlichen, heißt das jetzt, dass ich die besonderen Bauteile in dem § 7 Absatz 2?
Nicht. Nee. Paragraph 7, Absatz 2, Immowert-V 2021. Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse
Bei Verwendung der Daten nach Absatz 1 auch durch eine Anpassung nach Absatz 9 Absatz 1 Satz 2 nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Verfahrenswert eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. Das, habe ich gerade schon gesagt, bezieht sich quasi auf die Marktdaten, also auf die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag. Ja, wenn wir jetzt aber zurückgehen in die Immowert V 2010, dann sind wir da in Paragraph 22 Herstellungskosten. So. Und ich würde jetzt mal sagen, nehmen wir mal so ein schönes Beispiel, Reetdächer.
Ach du Scheiße, haben genau. Wir hier nicht.
Ja, genau, und das ist der Punkt. Angenommen, man hätte jetzt bei euch in Gera ein Reetdachhaus. Dann wäre das nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entsprechend, richtig?
Definitiv.
Genau, und deshalb müsstest du das aufschlagen.
Das macht ja Sinn. Die Frage, die man sich ja immer nur stellt, ist, wo schlage ich das auf?
Na, jetzt ist die Frage, wenn ich aber in einer Region bin, in der es fast nur Reetdachhäuser gibt, nehmen wir mal, weiß ich nicht, die Insel Föhr, nur als Beispiel. Dann ist ja die Frage, muss ich da noch ein Reetdach extra erwähnen?
Weil es als in den Marktdaten bereits berücksichtigt gilt.
Also zumindest in der Marktanpassung, weil man sich ja ehrlicherweise schon mal die Frage stellen muss, ist ein Reetdach, das vielleicht auch, weiß ich nicht, schon 100 Jahre alt ist, unbedingt Ausstattungsstandard 5?
Halten die so lang?
Naja, wenn man sie immer wieder stopft, bestimmt. Also das lass es 50 Jahre alt sein, ne? Aber du musst dir ja immer auch die Frage stellen, Was ist denn in den einzelnen Standards ja schon enthalten? Und wir haben hier zum Beispiel schon immer wieder das Problem, dass wir sagen, na ja, was ist denn, also richtig, wenn man es mal genau betrachtet, ein Reetdachhaus, wenn, ich sag mal, in einer ganzen Region überall Reetdachhäuser sind, weil du hast im Ausstattungsstandard 4, hast du dann glasierte Tondachziegel, was weiß ich, Dachterrassen, besondere Dachformen, ja, überdurchschnittliche Dämmung, weiß ich nicht. Und im 5 hast du hochwertige Eindeckung, zum Beispiel Schiefer oder Kupfer, Dachbegrünung, aufwendig gegliederte Dachlandschaft, weiß ich nicht. Dämmung im Passivhausstandard, sicherlich auch nicht. Ja, so, und dann ist zum Beispiel so ein Punkt, jetzt müsste man ja überlegen, okay, ich habe ein Reetdachhaus, wo bringe ich das jetzt unter? So, und dann kannst du dir sicher sein, wenn der Gutachterausschuss Nordfriesland jetzt Föhr auswertet, dass dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich 80%, 90% der Häuser ein Reetdach haben. Ja, dann ist das marktüblich. Wenn das Reetdachhaus jetzt in Gera stehen würde, wäre es nicht im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und man müsste es mit einem Zuschlag würdigen, weil es ja in der Ableitung nicht enthalten ist. Aber um das herauszufinden, müsste ich jetzt beim Gutachterausschuss anrufen und müsste sagen, wie wertet ihr das denn aus, wenn ihr ein Reetdachhaus habt? Geht ihr dann hin und sagt, okay, wir haben Ausstattungsstandard 5 oder sagt ihr, wir haben 3 und rechnen doch vielleicht mit dem Ausstattungsstandard? Das sind halt die Überlegungen, die ich haben muss an der Stelle.
Das heißt, nochmal dazu zurück, auf die Gefahr hin, dass meine Lernkurve jetzt steil abbricht hier bei voller Aufmerksamkeit. Das wäre aber nichts für die BOGs, korrekt? Das ist ja dann was jetzt nach der neuen Immowert-V in diesem Paragraph 7 untergebracht wird, was sich auf die Marktdaten bezieht.
Genau, und das ist genau der Punkt, den wir ja haben, diesen Struggle damit. Was ist denn jetzt, also was entspricht denn jetzt dem üblichen Geschäftsverkehr und was nicht?
Puh, also ich hätte ja eigentlich gern hier aus dieser ganzen Angelegenheit so eine Art Handlungsempfehlung.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, auch wenn ich Angst habe, dass wir schon die ersten verloren haben. Bleib bei uns. Besondere Bauteile, fassen wir es nochmal zusammen. Fragt den Gutachterausschuss im Zweifelsfall. Ja, und ansonsten magst du meinen Satz vollenden, um mal so einen prophetischen Hinweis an unsere Hörerschaft zu geben?
Also ich finde, Immobilienbewertung ist ja immer auch eine Sache, die man immer auch historisch berücksichtigen muss. Ich gehe jetzt nochmal zurück in die alte Sachwertrichtlinie. Da ist ja damals aufgeführt gewesen, zum Beispiel, was sind BOGs eigentlich? So, da war im, unter, was war das, Anlage 1, glaube ich, ne? Ich habe das ehrlicherweise gar nicht mehr so auf dem Schirm. Punkt 6, so, Punkt 6 war das, genau, BOGs, so. Und dann stand da erstens, besondere Ertragsverhältnisse.
Klar, ja? Es ist ja jetzt auch noch.
Genau, zweitens, Baumängel und Bauschäden.
Check.
Drittens, wirtschaftliche Überalterung.
Tendenzielle Liquidation. Check. Kann, muss nicht. Das Kausalverständigkeit wieder aus mir gesprochen. Hm?
Also die Ausführung war ausnahmsweise, kommt zusätzlich zum Ansatz der Alterswertminderung noch ein Abschlag wegen wirtschaftlicher Überalterung in Betracht, wenn das Bewertungsobjekt nur noch eingeschränkt verwendungsfähig bzw. marktgängig ist.
Das hat man ja jetzt zum Beispiel, korrigier mich, per Immowert V neu in die tendenziell sachverständig zu korrigieren Restnutzungsdauer gepackt. Weil die Immowert V jetzt sagt ja, ich darf die Restnutzungsdauer auch nach unten korrigieren. Das wird ja immer spannender und spannender hier.
Viertens, überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, also genau das Gegenteil. Ja.
Hab ich
Fünftens, Freilegungskosten. Sechstens, Bodenverunreinigungen.
Ja, ich überlege gerade, das Thema Lasten und Belastungen, Abteilung 2, taucht noch gar nicht irgendwo auf, oder?
Grundsätzlich erstmal als besondere Ertragsverhältnisse könnte man das jetzt definieren.
Stimmt, ja.
Ja. Und grundsätzlich gibt es dann ja noch die Definition im in Absatz 1, Punkt 6. BOGs sind wertbeeinflussende Umstände des einzelnen Wertermittlungsobjektes, die erheblich vom üblichen Umfang abweichen und denen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteinfluss beimisst. Und das finde ich, das war in der Sachwertrichtlinie so schön geschrieben, weil hier auch schon gesagt wurde, die erheblich vom üblichen abweichen. So, und jetzt muss man sich schon die Frage stellen, wäre denn zum Beispiel eine Dachgaube etwas, was erheblich vom üblichen abweicht?
Vermutlich so, nicht.
Genau, wenn jetzt dann also man sich das Sachwertfaktormodell Hamburg anguckt, dann steht da drin, besondere Bauteile, kein Ansatz, da im üblichen Umfang enthalten. So, dann denke ich mir, ja, ein, zwei Dachgauben brauche ich tatsächlich nicht berücksichtigen. Stand ja auch so in der alten Immowert V drin.
Also ich weiß, Thüringen schließt es sogar. Thüringen hat direkt 4 oder 5 besondere Bauteile genannt, die nicht mit zu berücksichtigen sind. Das ist auch sehr, sehr schön. Also das macht Thüringen wirklich gut. Okay. Weiß ich nicht.
Jetzt kommen wir noch zurück auf deine Frage mit den Garagen.
Und Carports.
Und Carports.
Und Schuppen. Und Werkstätten. Und Schuppen,
genau. So, wie frage ich doch mal andersrum, wie machst du das denn?
Das ist ganz interessant. Also letztendlich muss ich für mich immer schauen, was habe ich denn an Informationen zu der Garage? Ja, wenn das jetzt eine direkt ans Haus angebaute ist, wo das sich im Haus befindet, das ist ja wieder was anderes, aber sich direkt am Haus dran befindlich ist, ich vielleicht sogar noch ein Baujahr kenne, dann habe ich absolut keinen Schmerz mit, das Ganze über die Herstellungskosten mit zu berücksichtigen, weil Garagen haben ja Herstellungskosten, die veröffentlicht sind. Meistens bin ich im Viererbereich, also hier massiver Garagen, und rechne das dann runter. Oder auch im Hinblick auf die Restnutzungsdauer bilden ja auch ganz häufig dann in solchen Situationen Haus und Garage die Schicksalsgemeinschaft, also dass quasi man jetzt nicht die Garage vom Haus wegreißen würde, wenn ihre Restnutzungsdauer aufgebraucht ist. So.
Genau.
Jetzt habe ich ja aber ganz regelmäßig bei uns diese 60er Jahre, Fadi hat hier was in den Garten gezimmert, Garagen. Was mache ich damit? Ich kann mir die auch ausmessen. Ja. Ich kann mir auch nochmal Herstellungskosten dafür irgendwie plausibel herleiten. Aber ich habe schon da immer ein Thema, was die Alterswertminderung angeht. Weil ja, auch da, ich habe normierte Lebenszeiten, 60 Jahre bei Garagen. Was mache ich mit einer Restnutzungsdauer? Schätze ich die? Also kann ich alles machen, überhaupt kein Problem. Aber ich kann sie nicht ins Haus meiner Meinung nach angleichen, weil das Ding steht teilweise 50 Meter vom Haus entfernt. Packe ich das in die Außenanlagen? Nehme ich das als Zuschlag unterm Strich? Was würdest du machen?
Also, auch da wieder der Punkt. Lass uns mal mit dem Gutachterausschuss sprechen an der Stelle. Ja? Wie handhaben die das? Das ist immer wieder ein Punkt. Ich würde jetzt aber mal genau diesen Punkt aufgreifen. Wir haben ja gerade die alte Sachwertrichtlinie gehabt, beziehungsweise ImmoWertV. Und jetzt gucken wir uns mal die aktuelle ImmoWertV an. Ja, Paragraph 8 BOGs. Da steht im Absatz 3, also BOGs können insbesondere vorliegen bei besonderen Ertragsverhältnissen, Baumängeln und Bauschäden. Und jetzt kommt's: baulichen Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind und zur alsbaldigen Freilegung anstehen. Also Liquidationsobjekte. Ich lasse das jetzt mal kurz da stehen. Der Vollständigkeit halber kommen noch Bodenverunreinigungen, Bodenschätze.
Öl.
Wer kennt sie nicht, die Ölquelle im Garten, genau.
Und bei uns im Dorf häufig.
Grundstücksbezogene Rechte und Belastung. Das hat man dann nochmal ausdrücklich reingefügt. Genau. Aber die Frage ist ja, wann ist eine bauliche Anlage noch wirtschaftlich nutzbar? Und für mich ist immer so ein Punkt, wo ich sage, naja, würde ich diesen Schuppen, dieses Ding an jemanden vermieten können? Und wenn ja, ne, auch zu einem entsprechenden Ertrag.
Kennst du diese DDR-Garagen bei uns hier? Hat sich mal zu einem Ertragsmodell entwickelt.
Ja, aber das waren ja eher so Garagenhöfe, ne?
Ja, und dann für 5 Euro die Garage, nachdem man die für ein Spottgeld geschossen hat.
Ja, voll genau. So, und da ist jetzt, für mich gibt es 3 Punkte. Entweder ich sage, ich berücksichtige sie gar nicht, weil sie zum Beispiel bei den Außenanlagen im üblichen Umfang enthalten sind. Ja, dann habe ich es quasi über die Außenanlagen pauschal mit abgefrühstückt. Oder aber ich kann ja auch einfach einen Zuschlag zu den Herstellungskosten nehmen.
Auch wenn
pauschal
die Gebäude total voneinander losgelöst sind, was Baujahr angeht?
Nein, ich kann ja den Zuschlag, also der Zuschlag, den ich zu den Herstellungskosten nehme, ist doch nicht immer nur an das Hauptgebäude gebunden, sondern ich kann ja auch einfach sagen, ich mache einfach noch einen Zuschlag von, weil nicht 2000 Euro Zeitwert für die Garage.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich dachte, das würdest du auf das Normgebäude draufschmeißen oder irgendwas. Also auf das
Hauptgebäude. Naja, am Ende des Tages tue ich das ja, weil wenn ich jetzt die Herstellungskosten ermittelt habe fürs Gebäude und ich dann nochmal einen pauschalen Zuschlag oder ne, einen pauschalen Ansatz für, weiß nicht, 1.000, 2.000 Euro für diese Holzbude da dran baue, dann habe ich ja die Herstellungskosten oder je nachdem die Zeitwerte der baulichen Anlagen. Und mit denen arbeite ich dann ja weiter. Ob ich das jetzt an der einen oder an der anderen Stelle ranrechne, mathematisch ist das erstmal egal. Ja, es ist jetzt halt nur eine Frage, wie weise ich das aus? Und da ist es natürlich schon klug zu sagen, ich schlage das nicht den Gesamtherstellungskosten des Haupthauses zu, sondern mache nochmal eine extra Position, Schuppen, Carport, weiß ich nicht, ne, x Euro und hat das einmal sauber ausgewiesen. Ja, ich erinnere mich bei Prosa, wenn du da was hast, dann hast du immer nochmal eine extra Spalte für das Gebäude und da kannst du einen pauschalen Ansatz wählen und dann hast du es trotzdem mit drin. Ja, in den Herstellungskosten beziehungsweise in den Zeitwerten der baulichen Anlagen. Aber du hast es nochmal extra aufgeführt.
Carport ist ein sehr gutes Stichwort. Carports machen mir auch sehr zu schaffen, weil da, ich sag jetzt mal, die Spannweiten von, da hat jemand so einen Spretterverschlag nochmal hingezimmert vor die Garage bis hin zu, da hat jemand gefühlt ein Jahresgehalt in dieses Carport reingesteckt. Und Carports haben ja, bitte korrigiere mich, keine, zumindest nicht gemäß ImmoWertV, veröffentlichte Normalherstellungskosten. Ich weiß, es gibt welche von Sprengnetter, ne? Aber es gibt keine in der ImmoWertV, oder?
Also war das jetzt eine Frage? Möchtest du mir jetzt sagen, du hast seit Jahren bewertest du Carports und weißt nicht, ob es dazu NRKs gibt?
Ich mache das meistens, wie man jetzt wahrscheinlich hier so ein bisschen raushören kann, recht pauschal. Aber ich würde es ja jetzt gern für die Hörerschaft hier einmal so ein bisschen als Leitfaden mitgeben. Was machen wir denn mit den Carports?
Naja, also grundsätzlich gibt es keine NRKs für Garagen. Das muss man einfach mal sagen.
Carports. So. Carports für Garagen.
Für Carports, genau, richtig. Man muss es vielleicht, also ich sag mal, vielleicht kann man es ein bisschen ableiten, weil wenn ich mir den Ausstattungsstandard 3 bei der Gebäudebeschreibung für die Garagen angucke, dann steht da ja Außenwände, offene Konstruktion.
Ah. Also ich bin meistens dann hin und habe gegoogelt.
Ja, also da steht zwar Außenwände, offene Konstruktion, da steht dann aber auch Konstruktion, Stahl und Betonfertigteile. Also muss man ja sagen, wenn ich jetzt schon ein etwas höherwertigeres Carport habe, also Betonfertigteile, Carport kenne ich jetzt eher nicht, aber eine Stahlkonstruktion zum Beispiel gibt es ja schon bei den etwas höherwertigeren Carports, ja? Mhm. Dann würde ich sagen, kann man schon darüber nachdenken, ob man das hier vielleicht schon einordnet. Ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, fällt das dann auch nur da rein, wenn ich ja auch weiter, ne, Flachdach, dann zum Beispiel bei Fußböden, also brauche ich auf jeden Fall einen Betonboden, ja, und keinen, einfach, nicht einfach nur Schotter unten drunter oder so. Also es kommt schon so ein bisschen darauf an, ob ich das Ganze schon eher in so einen Ausstattungsstandard 3 der Garagen packen kann oder ob ich einfach sage, nein, ich setze das an, zum Beispiel, das ist ja auch möglich, mit den Herstellungskosten und schreibe das dann über die Zeit ab. Ja, ich kann ja auch Herstellungskosten ansetzen. Ich muss ja dafür keine NRKs haben. Also wenn der Kunde noch eine Rechnung hat, dann geht das natürlich auch.
Stimmt. Guter Punkt. Mein Gott, also viele, die hier ja jetzt neu starten, wünschen sich ja immer so einen Leitfaden und so gefühlt wie eine Checkliste, durch die ich mich einfach nur durcharbeite und weiß, wann ich wo was wie in Ansatz bringe. Aber
gibt's.
Findest du?
Heißt Sachwertfaktormodell.
Ja, gut, bitte. Aber ich finde, es ist ja erstmal schon eine Kunst. Das hat, glaube ich, einer unserer tollen Hörer unter einem unserer letzten Posts geschrieben. Es ist ja schon mal eine Kunst zu erkennen, was ist wertrelevant und was ist nicht wertrelevant. Ja.
Also das ist schon so. Also was hat einen Wert für jedermann? Ich will aber noch mal gerade darauf zurückkommen. Paragraph 36, aktuelle Immowert V. Ausnahmsweise können die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen nach den durchschnittlichen Kosten einzelner Bauleistungen ermittelt werden. Also da könnte man zum Beispiel jetzt sagen, wenn ich nichts habe, dann nehme ich zum Beispiel die Carport NHK von Sprengnetter. Oder ich nehme da Ansätze, weiß nicht, vom BKI. Ja,
ja, stimmt, stimmt.
Also das geht ja auch.
Oder wie gesagt, ich google. So stand ich dann da und habe dann geschaut, was so ein tolles, neues, schickes Carport jetzt kosten könnte und wie ich dann damit umzugehen habe. Okay. Was ist so der häufigste Fehler, den du vielleicht auch in Zulassungsgutachten siehst, was jetzt mal diesen Thema, den Punkt BOGs angeht?
Aus meiner Sicht das Thema, dass Kosten nicht gleich Werteinfluss ist.
Oh ja, das ist wertvoll. Ja, tatsächlich. Ja,
da haben wir ja, da haben wir tatsächlich noch immer dieses Thema mit den NRK, muss man sagen. Das ist so ein bisschen. Also. Es ist so, im Paragraphen 8 Immowert V Absatz 3 und in letzter Satz steht, die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale werden, wenn sie nicht bereits anderweitig berücksichtigt worden sind, bei der Ermittlung der Verfahrenswerte insbesondere durch marktüblich, also insbesondere, ne, also nicht ausschließlich, sondern insbesondere durch marktübliche Zu- oder Abschläge berücksichtigt. So, bei paralleler Durchführung mehrerer Wertermittlungsverfahren sind die BOGs soweit möglich in allen Verfahren identisch anzusetzen, klar, aber hier geht es vor allem um einen Satz und zwar marktübliche Zu- und Abschläge. Und da scheiden sich dann in einem Sachverständigenwesen schon wieder die Geister, ob ich zum Beispiel meine BOGs auch mit dem Sachwertfaktor anpassen muss.
Berechtigt? So, genau. Aber also ich habe es noch nie gesehen. Also anders. Ich finde, das würde man dann eher im Ansatz selbst machen. Also weiß ich nicht, ich nehme Zu- oder Abschlag und deklariere, dass der bereits Markt. Nee, red das mal weiter. Ich habe gerade eine Idee gehabt.
Ja, dann erzähl deine Idee, gerne.
Nein, ich überlege dann dementsprechend, wo fängt das an, wo hört das auf? Also, wenn ich Abschläge für zu berücksichtigende Rechte oder irgendwas habe, muss ich dann sowas Markt anpassen oder nicht?
Und auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, und dieses Learning hatte ich gerade, weil ich jetzt an Fälle von mir gedacht habe, wo es auch um die Berücksichtigung von Nießbräuchen geht. Und es werden sich bestimmt viele erinnern, wir hatten ja dieses 1-Euro-Haus, wo wir das Problem hatten. Und ich hatte jetzt in einer sehr großen Metropolregion hier in der Gegend, ja, einen ähnlichen Fall. Und da beispielsweise war das Vorgehen anders, weil ich in diesem Markt nicht davon ausgehen könnte, dass das Nießbrauchsrecht den Wert vollkommen eliminiert oder nahezu eliminiert. Also mache ich es ja indirekt auch dadurch. Das ist ganz spannend. Aber
also machen wir doch da mal ein bisschen Fleisch an den Knochen. Wir haben ein Objekt, ja, weiß ich nicht. Da, ich hatte jetzt gerade so einen Fall, hat die Mutter ihrer Tochter ein lebenslanges Wohnrecht eingetragen, Wohnungsrecht eingetragen. Die Tochter ist 35 Jahre alt. Ja, so. Objekt ist durchaus sehr werthaltig. Das heißt, es würde theoretisch nach Berücksichtigung der Sterbetafel und der Zeitrente würde da noch was überbleiben. Ja, so. Und jetzt ist aber die Frage, das ist ja erstmal der Wert des Rechts.
Ja.
Das ist aber noch nicht der Werteinfluss des Rechts.
Ja.
Weil wer kauft sich jetzt ein Haus, wo eine 35-Jährige drin wohnt, die noch, wenn alles gut geht, mindestens 50, 60 Jahre zu leben hat?
Das ist schon sehr optimistisch, aber
genau.
Das kommt auch gleich hinaus. Ja.
Und das heißt, wir sind auch wieder bei so einem 1 € Verkehrswert. Weil ich weiß auch überhaupt gar nicht, wenn ich jetzt in 50 Jahren mir das Haus angucke, wie das dann noch geeignet ist zur Eigennutzung, sagen wir mal. Ja?
Ja.
So. Das heißt, ich habe dann 50 Jahre, könnte ich das jetzt kaufen, könnte mir das von außen angucken, ja, würde keine Erträge damit erzielen, hätte nur Kosten. Also das will ja keiner. So. Das heißt, neben dem Wert des Rechts haben wir ja immer noch separat den Werteinfluss zu berücksichtigen. Und das ist ja das, was die ImmoWert V sagt, mit marktüblichen Zu- und Abschlägen. Und da bin ich immer dabei, dass ich immer ja in meiner Ausbildung, in meiner Grundausbildung immer sage, wenn wir zum Beispiel kaufzeitpunktnahe Investitionspflichten haben, ja, bestes Beispiel für mich immer, ein Objekt, ein Einfamilienhaus verfügt gerade nicht mehr über eine funktionierende Heizung. Die muss ausgetauscht werden, weil sie einfach kaputt ist. Ja, dann ist es etwas, wo man hingehen würde und sagen würde, kostet, weiß ich nicht, 30.000 Euro, 40.000 Euro, keine Ahnung, muss ich halt neu machen. Das ist eine kaufzeitpunktnahe Investition, wird abgezogen vom Kaufpreis und fertig. Mhm. So. Aber auch da kommen ja schon die Ersten wieder an und sagen, ja, aber dann muss ich ja höherwertig bauen und dann ist ja das Haus nachher höherwertiger. Aber ich lasse das jetzt erstmal so ganz einfach skizziert. Und dann ist es so, dann habe ich Häuser, die sind, weiß ich nicht, aus den Häuser, die haben Fenster aus den Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre. Ja, wäre jetzt theoretisch auch eine kaufzeitpunktnahe Investition, weil niemand, wenn er in diese Bude erstmal gerade eingezogen ist, fängt dann an, alle Fenster auszutauschen, sondern würde das jetzt auch machen. Da wird aber der Verkäufer niemals sagen, ich lasse dir die kompletten Preis für die Fenster nach, weil die Fenster halten immer noch trocken und warm, wenn auch nicht, ich sag mal, modernen Ansprüchen genügend unbedingt. So, und dann habe ich immer den Punkt zwischen Werteinfluss und Kosten. Und da ist jetzt natürlich der Punkt der, wie behandle ich das Ganze adäquat? Und die Lösung dafür hat sich ja in der Wertermittlung so eingebürgert, dass ich immer diese Modernisierungen unterstelle, sofern sie nicht als kaufzeitpunktnahe Investition wirklich getätigt werden müssen und der Abzug 1:1 ist.
Mhm.
Ja, oder anderes Beispiel, weiß ich nicht, ein Schornstein ist nicht richtig verlegt oder ist kaputt oder was weiß denn ich, keine Ahnung. Ja, der muss ersetzt werden, dann zieht man die Kosten 1:1 ab. Das ist einfach so. Wenn ich aber jetzt keine zwingenden kaufzeitpunktnahen Investitionen habe, dann unterstelle ich diese Modernisierungen. Das heißt, ich verlängere durch die Modernisierungspunkte ja die Restnutzungsdauer. Dann erhöhe ich damit den Ausstattungsstandard. Ja, gehe dann hin und ziehe aber die BOGs, also in Form von Kosten, zum Beispiel jetzt für die Fenster, in voller Höhe ab. Dadurch, dass ich aber vorher, vor den BOGs, den Wert ja erhöht habe,
dämpfe ich die Kosten.
Genau, dämpfe ich die Kosten und habe dann im Prinzip den Werteinfluss. Was man halt nicht machen sollte, weil man dann eine Doppelberücksichtigung hat, das ist auch ein Fehler, der gerne am Anfang gemacht wird, dass man halt das Objekt schlecht schreibt, ne, also kurze Restnutzungsdauer, keine Modernisierungspunkte und so weiter und so fort, um dann hinzugehen und dann nochmal die Kosten für Fenster abzuziehen. Das wäre dann wiederum falsch. So, und auch zu sagen, na ja, ich gehe hin und dämpfe die Kosten, die Wertsteigerung um 50% oder so. Ist zwar schon in die richtige Richtung gedacht, ist aber einfach nicht nachvollziehbar im Gutachten.
Ja, das finde ich jetzt ultra wertvoll mit dem kaufzeitnah und nicht kaufzeitnah tatsächlich. Also das ist, finde ich sehr plausibel, das sticke ich mir heute auf mein Kissen. Da habe ich mich sehr gefreut.
Ich würde gerne irgendwann dein Kissen mal sehen, was da schon so alles drauf gestickt ist, um ehrlich zu sein.
Mein Gebetskissen ist das, meine Immobilienbewertung. Ich habe früher immer meine Hefter unter mein Kissen gelegt, weil angeblich soll das ja helfen, dass man das, oh Gott, das wenn so im Nachhinein war, das ganz schön bescheuert. Das hat ja funktioniert, ich sitze ja jetzt, wo ich sitze. Nee, alles gut, wunderbar. Ja, cool. Also ich finde, es hat jetzt doch nochmal sehr, sehr viel Licht ins Dunkle gebracht, was jetzt diese, ich sag mal, kritischen Punkte angeht. Ne? Also ich sag mal, ich habe mich jetzt wiederholt, wie ich mit Liquidationsobjekten umzugehen habe, ist bestimmt vielen klar. Vielleicht können wir dazu aber auch nochmal eine Folge machen, weil ich momentan, wie gesagt, das Gefühl habe, ich bin dafür da, hier Liquidationen zu rechten, die Discount-Sachverständige gebe gerade. Aber es gibt ganz viele Punkte, die halt nirgendwo richtig ganz klar geregelt, außer wegen mir im Sachwertfaktormodell, stehen. Und ich jetzt dadurch hoffentlich mal so ein kleines Learning, oder wir so ein Learning weitergeben können, wie interpretiere ich gewisse Sachverhalte und wie kann ich sie in meinem Wertermittlungsprozess eigentlich einsortieren. Möchtest du noch so ein Schlusswort mitgeben?
Ich glaube, ich würde, wenn es um die BOGs geht, wenn es um das Thema Marktkonformität und auch Modellkonformität geht, möchte ich einfach nochmal dafür plädieren, schimpft nicht immer über euren Gutachterausschuss, sondern sprecht mit ihm. Ja, und ja. Das ist mir ganz wichtig. Nehm das immer wieder wahr. Wir haben eine Situation, in der sowohl der Bundesgerichtshof als auch das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass Abweichungen von 15-20% als normale Schätzungenauigkeit angesehen werden können. Ja, das heißt, macht euch bitte nicht in die Hose, wenn ihr nicht die dritte Nachkommastelle ausrechnen könnt, sondern macht euch Gedanken darüber, wie kann ich einfach meine Annahmen, wie kann ich alles das, was ich da berechne, was ich ermittle, sachgerecht darstellen. Und dazu gehört immer eine gute Kommunikation mit dem Gutachterausschuss. Ja, jetzt werden auch diejenigen wieder kommen, die sagen, ja, aber mit meinem Gutachterausschuss kann man nicht sprechen. Ja, das kann ich verstehen. Überall, wo Menschen miteinander interagieren, gibt es gute und schlechte Beispiele. Aber grundsätzlich ist es aus meiner Sicht immer so, dass diese Kommunikation und auch dieses Vertrautmachen mit Marktgepflogenheiten wirklich eine gute Basis sind für auch ein gutes Gutachten. Und
definitiv.
Im Zweifel, wenn ihr mit dem Gutachterausschuss vielleicht nicht klarkommt, weil ihr gerade in einer anderen Region unterwegs seid und auch keine Ideen habt, dann ruft einfach eine Kollegin oder einen Kollegen an.
Sehr guter Hinweis. Ja, sehr cool. Dann vielen, vielen lieben Dank für das Licht im Dunkeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir freuen uns einfach, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Wir haben noch einiges in petto, was da auf euch wartet. Ich habe gehört, auch ein erster True-Crime-Fall wird demnächst bei uns noch richtig cool.
Nein, wir werden, das vielleicht auch nochmal. Wir können da ja mal einen Aufruf machen. Also wir haben ja jeden Monat wir haben ja, übrigens danke daran, über 1000 Abonnentinnen und Abonnenten mittlerweile in unserem Podcast. Und da sind bestimmt Leute darüber, die vielleicht schon in dem einen oder anderen True-Crime-Fall mal ermitteln durften. Und ich habe gerade so einen Fall von der Staatsanwaltschaft hier auf dem Tisch. Dazu werden wir nochmal kommen. Wenn ihr also ein paar wirklich Kriminalfälle habt, an denen ihr mitgewirkt habt, möglichst nicht als Opfer oder als Täter, sondern als Sachverständige, dann lasst es uns mal wissen. Vielleicht können wir so eine Rubrik True Crime hier mal aufmachen. Ich hätte da voll Bock drauf.
Weißt du, wie uns das nach oben katapultiert? Der erste True Crime Podcast aus der Immobilienbewertung. Oh mein Gott. Also ich habe auch noch so einen Wunsch, das kommt dann zu Halloween, merkantiler Minderwert. Das machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Naja, also wir danken euch ganz, ganz doll fürs Zuhören. War jetzt ein super Abrundungsmoment. Ich muss mich jetzt in mein Knackskostüm schmeißen, weil das Alltagsgeschäft ruft. Leute, geht in die Welt und bewertet. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Lasst es krachen.
Macht's aber richtig. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.